Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur. Mit Katja Bigalke und Martin Böttcher.
Herzlich willkommen. Wir schlagen heute einen großen Bogen. Es geht um die Sperrung von Social Media nach den Anschlägen in Sri Lanka bis hin zum sich abzeichnenden Podcast-Krieg um Marktanteile.
Aber zuerst werden wir uns mit dem immer beliebter werdenden Twitter-Format Threads auseinandersetzen. Wer bei Twitter nämlich etwas zu sagen hat, der eröffnet heute immer häufiger diese Ketten von zusammenhängenden Kurznachrichten zu einem bestimmten Thema.
Und das in Verbindung mit einem Hashtag, das kann schon die Diskussion starten. Oder doch nicht? Was schön an Threads ist, was daran nervt, das besprechen wir gleich genauer.
Für Musik aus dem Netz nehmen wir uns natürlich auch immer Zeit, wie immer. Den Anfang macht der französische Musiker Naps.
Ma chérie, t'es vraiment très très belle. Quand je te vois, j'ai tellement envie de toi. Ma chérie, t'es vraiment la plus belle. Quand je te vois, j'ai tellement
Ma Chérie heißt dieser Song. Er stammt von Naps alias Panacuzzo, ein Liedermacher aus Nantes. Sein neues Mini-Album, das hat er ganz schlicht und sehr passend betitelt mit Popsongs.
Breitband Topic.
Ein Thread, das ist ins Deutsch übersetzt ein Faden oder auch ein Gespinst, kann man sagen. Bei Twitter ist ein Thread eine Aneinanderreihung von Tweets, also mehrerer miteinander verknüpfter Kurznachrichten und dann auch gerne zu einem Thema.
Und was habe ich da gestern bei Twitter gefunden? Zum Beispiel so etwas hier. Was in der Gesellschaft schiefläuft? Ein Thread. Oder bitte schreibt unter diesem Tweet erstaunliche Fakten, die niemand kennt, weil ihr sie euch soeben ausgedacht habt. Aber auch Thread zu einem Erich Fried zugeschriebenen politischen Gedicht über Ruhe und Ordnung, das nicht bei der in Wagenbach erschienenen Gesamtausgabe enthalten ist.
Ganz schön spannend, was du da gefunden hast. Wir sprechen gleich mit dem Journalisten Dirk von Gehlen über Sinn und Unsinn von Threads, aber zuerst lassen wir uns jetzt mal von Jenny Gensmer in die wunderbare Welt der aneinandergereihten Kurznachrichten einführen.
Auf Twitter hat sich eine neue Erzählform etabliert, häufig mit einem ähnlichen Schema. Knappe These, Threadmarke, und dann in einzelnen Tweets angeordnete Argumente. Etwa so.
Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass es Konservativen darum geht, Wandel aufzuhalten, um Erhaltenswertes und Werte zu bewahren. Das ist nicht ihr Ding. Thread.
Der Journalist Enno Park nimmt sich nun weitere 19 Tweets Zeit, um zu erklären, wen er mit Konservativen meint. Er erläutert seine Thesen anhand einer kleinen Mediengeschichte, erwähnt ein paar Ausnahmen und kommt dann zu dem Schluss:
Solange diese Hierarchien nicht gefährdet sind, darf sich alles andere jederzeit wandeln. Besonders wenn dieser Wandel hilft, Geld zu machen und die Stellung der ohnehin schon besser Gestellten zu sichern.
Enno Parks sagt, dass er das Thread-Format möge, weil es ihm beim Denken helfe. Die Häppchenhaftigkeit, schreibt er, zwingt ihn dazu, Aussagen und Argumentationen in Einzelteile zu zerlegen, Unwichtiges wegzulassen und sich nicht zu vergaloppieren. Ein Ansatz, mit dem Twitter auch explizit bei Journalistinnen und Journalisten wirbt. Geschichten auf das Wesentliche runterbrechen, Hintergründe zu den Headlines liefern. Einige Threads sind damit regelrecht prominent geworden, wie der von New York Times-Korrespondentin Rukmini Kalimachi.
The Islamic State's news agency has claimed responsibility for the string of bombings in Sri Lanka.
Nach den Bombenattentaten auf Sri Lanka erklärt Kalimachi in einem langen Thread Hintergründe zu den Bekenntnissen der Terrormiliz IS. Sie ordnet Bilder aus sozialen Netzwerken und Gerüchte ein und antwortet auf Fragen. Aber Threads haben sich nicht nur als ein Format für Thesen und Journalismus etabliert.
Bitte unter diesem Thread offensichtliche Wahrheiten sammeln, die ihr viel zu spät gecheckt habt,
schreibt die Twitter-Userin Toni. Ihr eigenes Beispiel:
Hab gestern erst verstanden, warum Carla Kolumna Kolumna mit Nachnamen heißt.
Erhielt über 1000 Antworten, also Replies.
Ich habe erst heute gelernt, dass Flipper eine Bedeutung hat. Flosse, dachte, der Delfin heißt halt so.
Bambi ist kein Reh, sondern ein Hirsch.
Es ist komplizierter. Im Originalroman von Felix Salten ist es ein Reh. In der Disney-Version wurde es zu einem Hirsch. Da ist in Nordamerika.
Ungeordnet aneinandergereihte Bewusstseinsströme wie diese sind zu einem Stück Twitter-Kultur geworden. Der Slapstick-Stil Teil der Anekdote. Aber was ist mit der Idee, ins Gespräch zu kommen, eine Diskussion anzustoßen? Unter dem Meinungsthread von Enno Park gehen die Kommentare ähnlich durcheinander wie unter Tonis offensichtlichen Wahrheiten. Manche beziehen sich nur auf den ersten Tweet und ignorieren die Argumentation im Thread. Andere kommen ins Gespräch, aber das versteckt sich häufig hinter einer Abzweigung, die Twitter schwer auffindbar macht. Threads helfen beim Denken, sagt Enno Park. Aber helfen sie Twitter dabei, eine Diskussionsplattform zu werden?
Das werden wir gleich herausfinden. Threads, die Kurzeinführung. Wir sprechen nämlich darüber, für welche Art von Diskussionen im Netz sich Threads besser eignen und für welche schlechter und was auch hinter der Beliebtheit von Threads so stecken könnte.
Das tun wir nach diesem Instrumental von Pinewalk. Pinewalk, das ist eins der zahlreichen Pseudonyme eines schwedischen Produzenten, der über sich selbst schreibt: Mein Name ist Tova oder My Name is Tova und ich starte zu viele Projekte. Kind, das klingt irgendwie bekannt. Der Sound pendelt zwischen Pop und Elektro plus etwas 8-Bit-Einfluss im Stil alter Computerspiele. Hier ist jetzt ein Track. Glück.
Glück von Pinewalk aus Schweden. Threads. Wir haben gerade ein paar Beispiele für gelungene Threads gehört. Threads sind bei Twitter gerade das Ding der Stunde und sie eignen sich ja auch für vieles. Für lustige Geschichten, für MeToo-Erlebnisse, für Wissenschaftliches, für Politik sogar.
Aber warum sind Threads gerade so beliebt und für was eignen sie sich eigentlich nicht so gut? Das haben wir mit dem Leiter der Abteilung Social Media und Innovation bei der SZ und dem Twitter-Versteher Dirk von Gehlen besprochen. Und wir wollten von ihm wissen, ob er sich noch an seinen ersten eigenen Thread erinnern kann.
Ich habe beim Thema kurz nachgedacht. Ich glaube, den ersten, den ich wirklich geschrieben habe, der ist ganz jung. Der ist irgendwie 3 oder 4 Wochen alt und es ging ums Urheberrecht. wo ich mal so ein paar Argumente strukturieren wollte. Und dann habe ich das auch mal ausprobiert, nachdem ich es schon eine ganze Weile als Leser begeistert genossen habe, es auch mal selber anzuwenden. Aber er ist ganz frisch.
Begeistert, das klingt so, als würden Sie da eine ganze Menge Potenzial drin sehen.
Ja, ich finde es super, weil es ein schöner Ausdruck dafür ist, wie Nutzer sich eine Plattform zurückerobern. Und das kann man bei Twitter, finde ich, immer ganz gut beobachten. Der Hashtag war eine Erfindung von Nutzern. Da haben die Twitter-Leute dann nachher gemerkt, was da für ein Potenzial drin steckt. Und mit dem Thread ist es jetzt eigentlich was Ähnliches, dass die Nutzer sich eine neue Form des Ausdrucks gesucht haben, die einerseits sozusagen mehr Platz in sich trägt, aber auch eine neue Ausdrucksform irgendwie prägt, finde ich. Weil in Threads zu kommentieren oder Thesen aufzustellen, hat sowas ja fast Listenartiges und ist fast schon eine rhetorische Figur, die wir da gerade im Entstehen beobachten können.
Das sind die positiven Seiten. Was würden Sie sagen, was können Threads nicht?
Ja, also der alte weiße Internetmann in mir würde natürlich sagen, noch schöner wäre es, wenn Leute in ihrem eigenen Blog kommentieren, weil dann kann man einen Gedanken ein bisschen weiter ausführen, da kann man ein bisschen genauer auf Sachen eingehen, da kann man verlinken, was man aus Threads raus ja auch nur sehr bedingt kann. Und man kann viel besser Bezug auf Argumente nehmen. Gleichzeitig, wenn man sich fragt, was ist die Alternative und sich dann anschaut, dass manche Leute auch in Instagram-Stories kommentieren, da ist das ja alles auch gar nicht gegeben. Dagegen ist sozusagen der Thread auf Twitter schon ein ganz guter Kompromiss.
Sie sind erst vor kurzem auf den Thread gekommen, also haben erst persönlich vor kurzem einen formuliert. Da gab es ja sicherlich einen Anstoß. Gibt es einen Thread, an den Sie sich erinnern können, der Sie besonders beeindruckt hat? Und wenn ja, warum?
Also es ist tatsächlich so, dass ich Threads schon so eine ganze Weile immer wieder beobachtet habe. Was mich jetzt kurzfristig sozusagen mir als kurzfristige Beispiele fallen mir zwei ein. Das eine ist ein Beispiel von meinem Kollegen Simon Hurz, der in einem Thread oder in mehreren Threads Interviews annotiert und kommentiert hat und das von der Form wahnsinnig toll war. Also da ging es auch um die Urheberrechtsdebatte und er hat Interviews kommentiert und hat jeweils auf Stellen Bezug genommen und hat das mit, glaube ich, 13 oder 14 teiligen Threads gemacht und das war von der Form her beeindruckend, fand ich, inhaltlich sowieso auch. Und das Zweite, was mir als Thread sehr gefallen hat, ist dieses, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Meme, was aktuell rumgeht, dass man Outfits von Stars mit U-Bahnhöfen oder mit Smartphone-Modellen vergleicht, was wiederum eine ganz andere Darstellung, also die gleiche Darstellungsform, aber eine ganz andere Form, den Inhalt rein zu posten ist, weil das eine ist halt eine sehr sachliche Diskussion, beim anderen geht es tatsächlich um ja eine moderne Form der Bildergalerie vielleicht.
Was ja ganz interessant ist, wenn man sich das so anguckt mit diesen Threads, Twitter ursprünglich natürlich so als Kurznachrichtendienst gestartet mit einer Handvoll Zeichen, sollte man da seine Gedanken in den Computer bringen. In Threads aber, da reihen sich mehrere dieser Kurznachrichten einander eben zu so einer Nachrichtenkette. Karikiert sich damit die Struktur von Twitter nicht doch, weil es am Ende eben ja diese Zeichenbegrenzung, die ja auch was Gutes haben kann, sprengt?
Ja und nein. Also einerseits stimmt es natürlich, andererseits muss man sagen, dass Versuche, sowas wie Twitlonger oder so hieß das, glaube ich mal, also ein Portal an Twitter anzuschließen, wo man das tatsächlich sprengen kann und auch ganz lange Sachen posten kann, solche Versuche sind alle gescheitert oder sind zumindest mir nicht bekannt, dass das irgendjemand tatsächlich substanziell benutzt. In Threads zu kommentieren, folgt ja am Ende doch der Logik von Twitter, nämlich jeden Punkt auf diese mindestens 280 Zeichen zu bringen. Und das macht auch den Reiz aus von dieser Form der Kommentierung, dass die Argumente tatsächlich ja rhetorisch fast geschärft sein müssen. Also man hat eben für ein Argument nur diesen einen Tweet. Und klar, man kann das dann ein bisschen strecken. Aber eigentlich ist es eher so eine Aufzählung an Argumenten, die einen guten Thread-Kommentar ausmacht, meiner Meinung nach. Also man muss sich trotzdem an das halten, was ein bisschen ja der Zauber an Twitter ist, sich nämlich kurz zu fassen, auf den Punkt zu kommen.
Wenn man jetzt Threads als eine eigene Darstellungsform betrachten will, wie Sie das ja ganz offensichtlich tun, dann kann man sie ja natürlich auch als eine neue journalistische Form denken, dass man so zum Beispiel Rechercheergebnisse teilen oder auch die Recherchewege gut nachvollziehbar machen kann oder man vielleicht auch so eine besondere Form von Artikel bauen kann. Ja? Wenn man jetzt aber das vergleicht mit dem klassischen langen Artikel, den ich immer noch sehr schätze, dann frage ich mich schon, was ist denn jetzt der spezielle Vorteil von diesen vielen kurzen Nachrichten gegenüber eben diesem langen Text?
Ich glaube, der ganz spezielle Vorteil ist, Der zentrale Vorteil von Twitter überhaupt ist, dass es live ist. Also, dass man sehr, sehr zeitnah, ja, quasi in Echtzeit kommentieren kann, dass man Threads haben, glaube ich, angefangen oder zumindest habe ich die ersten gesehen, als Live-Kommentare oder Live-Ticker zu Fußballspielen. Das ist eine Möglichkeit, sehr zeitnah sich in Echtzeitdiskurse einzumischen, also in Live-Fußballspiele, aber auch ich habe Threads mal oder relativ früh auch wahrgenommen in der Terrorberichterstattung, wo es in so Eilmeldungslagen, also ist irgendwo ein Anschlag passiert, Kollegen von der New York Times angefangen haben, ihren Wissensstand sozusagen häppchenweise zu transportieren und das dann von 1 bis 15 zu nummerieren. Und so entstand daraus sozusagen eine Liste, die aber nicht verlinkt auf der New York Times-Seite war, sondern die gezeigt hat, sie ist selber so noch nicht fertig, sie ist noch im Entstehen. Und das ist so ein bisschen der Reiz, finde ich grundsätzlich an Twitter und hier in dieser Form, einer erweiterten Form in Threads, dass es so ein bisschen was Unfertiges hat, was absurd klingt, weil Twitter ja leider immer noch nicht in der Lage ist, dass man Tweets verändern kann. Also dass man, wenn man sich jetzt mal vertippt hat in einem Thread, diesen Tippfehler nicht korrigieren kann. Das ist ja für alle, die Twitter mögen, glaube ich, immer noch das Unfassbarste, dass das nicht geht und vielleicht auch einer der Gründe, warum Leute dann in Threads sich dann da korrigieren können. Aber also zusammengefasst, ich glaube, das Live-Momentum ist das Spannende daran.
Was Sie jetzt aber gerade lustigerweise erwähnt haben, sind diese Nummerierungen. Also um die Übersicht zu behalten, greift man dann zu so einem ganz alten Mittel wie der Durchnummerierung. Manchmal kommen diese Threads ja doch sehr, sehr durcheinander daher.
Das stimmt. Diese Nummerierung oder auch, dass Leute vorher Thread schreiben und dann anfangen, das zu machen, das hat, glaube ich, tatsächlich einen fast rhetorischen Trick, trägt es in sich, dass man nämlich so wie man früher bei einer Versammlung aufgesprungen ist, einen Antrag zur Geschäftsordnung gemacht hat und das so benannt hat vorher oder mal eine Ansage gemacht hat in einer Diskussion. Wer einen Tweet mit Thread beginnt, der will damit sagen, hey, ich habe jetzt echt was zu sagen. Und diese Nummerierung hilft es zu unterstützen, glaube ich. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass es eigentlich ein Negativum oder ein Defizit von Twitter ist. Aber das ist jetzt so eine gelernte Form von im Subtext transportierter Botschaft. Achtung, hier kommt jetzt was. Schau dir das mal an. Das lohnt sich zu lesen.
Müsste da nicht auch manchmal stehen, nicht es folgt ein Thread, sondern es folgt ein Rant, weil da eben ganz oft sich auch so über konkrete Dinge aufgeregt wird oder so nach dem Motto, das muss ich jetzt mal hier richtig stellen. Das beschäftigt mich gerade wirklich sehr.
Ja, wahrscheinlich hätte ich vor einem Jahr gesagt, das muss da immer so stehen. Und im letzten Jahr haben wir gesehen oder habe ich so ein bisschen bemerkt, dass es auch andere Varianten gibt. Also dass es die gerade zitierte Britney Spears und alle Samsung-Modelle der letzten 10 Jahre Vergleichsbildergalerie gibt oder eben eine Form von Annotierung von Interviews, wie es der Kollege gemacht hat. Und das sind dann eben keine Rants oder nur Wut-Posts, sondern das ist ja fast dann schon eine Elaborierung dieser Stilform.
Nun geht es ja auf Twitter nicht nur darum, Informationen zu teilen und Zusammenhänge zu veröffentlichen, sondern es soll auch diskutiert werden. Finden Sie denn Thread eine geeignete Form, um Diskussionen anzuregen?
Anzuregnen ist vielleicht sogar ein guter Versprecher, weil es ja tatsächlich so tröpfchenweise kommt und wieder Regen und man eben deswegen eigentlich nicht so gut diskutieren kann. Also meine Traumvorstellung, da wären wir dann wieder bei dem gerade schon mal zitierten Blog, wäre natürlich, dass man das in einer etwas besser strukturierten Weise hätte und man stärker Bezüge nehmen und Verweise und Links posten könnte. Diese Welt funktioniert aber vielleicht für viele Leute nicht und deswegen finde ich, ist Twitter ein ganz guter Kompromiss. Man kann da eine Menge dran kritisieren. Also Diskussionen auf Twitter sind aus vielerlei Gründen sehr, sehr schwierig. Da sind natürlich zuvorderst soziale Gründe zu nennen, aber es sind auch Teile der Infrastruktur, dass man eben nicht erkennen kann, wer bezieht sich jetzt eigentlich da drauf. Ist es tatsächlich eine inhaltliche Diskussion? Also da könnte man mit Markierungen, mit Farben sicher eine Menge mehr noch machen. Man hat manchmal so den Eindruck, dass die Macher von Twitter da gar nicht so ein großes Interesse dran haben. Deswegen mag ich Threads aber so, weil sich hier jemand sozusagen dieses Portals ermächtigt hat und etwas mit diesem Portal macht, was bauseitig eigentlich gar nicht vorgesehen ist, nämlich, dass man da so diskutiert. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich es mir wünschen würde, gäbe es sicher bessere Methoden, Diskussionen im Netz zu strukturieren. Und für richtige Diskussionen ist auch ein Thread nicht geeignet. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so, Achtung, ich mache mal eine Ansage und jetzt hört mir mal in 5 Punkten zu und dann kommt so ein Thread. Ob man da dann richtig tatsächlich elaboriert und im Sinne eines guten Gesprächs nach Habermas eine Diskussion führen kann, da bin ich doch skeptisch.
sagt der Journalist und SZ-Social-Media-Experte Dirk von Gehlen über den Twitter-Trend Threads. Gleich bei Breitband die wichtigsten Meldungen der Woche aus dem großen Bereich der Medien und digitalen Kultur.
Haikus, die kürzeste Gedichtform der Welt, hier musikalisch interpretiert von den Machern des britischen Labels Navier Records. Gerade gehört haben wir Hebub Arizona von Lolala Showgirl und das zu finden auf der Haiku 14 Compilation.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Markus Richter. Hallo.
Hallo.
Und für die heutige Ausgabe gibt es jeweils Hörbeispiele. Wir fangen mal mit dem hier an. Mein Nikolaus.
Ja, das ist eine kurze Musik, zu der TikTok-Nutzerinnen seit ein paar Wochen Grimassen schneiden, sich dabei filmen und das auch online stellen. Ein ungewöhnlich langlebiges Meme für die Plattform, die für kurze, lustige, unterhaltsame Videos bekannt ist.
Während es in TikTok also vor allem leicht zugeht, wurde diese Woche über TikTok kritisch diskutiert. Markus, um was ging es?
Na, wie so oft bei Online-Plattformen und sozialen Netzwerken geht es bei TikTok ja um den Empfehlungsalgorithmus. TikTok hat auch eine sogenannte Timeline, in der NutzerInnen Kurzvideos eben präsentiert werden. Die ist aber, obwohl das schwer vorstellbar ist, noch zentraler als bei Twitter oder Instagram oder Facebook. Wenn man die App öffnet, sieht man ja ein Video. Dann wischt man nach oben, um das nächste zu sehen. Und was dieses nächste Video ist, entscheidet bei jedem Video der Algorithmus. Also es ist viel kleinteiliger. Die Timeline wird nicht zusammengebaut, ausgespielt und angezeigt, sondern stetig fortwährend generiert. Gleichzeitig kommt TikTok von einer chinesischen Firma, ist, was das Ausblenden von anstößigen oder unliebigen Inhalten angeht, gar nicht zimperlich. Karen Hayo schreibt im Algorithm Newsletter, dass das durch eine automatisierte Software, aber auch ein riesiges Moderatorenteam passiert.
Ja, einerseits klingt das dann ja ziemlich sauber, andererseits dürfte es ja auch hier all diese Probleme eben klassischer Empfehlungsalgorithmen geben, oder? Wie zum Beispiel jetzt Intransparenz oder Echokammern oder so, ne?
Genau das, aber eben noch verschärft, weil ja hier eben die Timeline noch zentraler ist als bei den anderen Netzwerken. Motherboard hat diese Woche zum Beispiel einen Artikel von Caroline Haskins veröffentlicht, in dem sie eindrücklich beschreibt, wie das zu inhaltlich problematischen Echokammern führen kann, aus dem man auch nicht wieder rauskommt. Und ja, der Algorithmus ist auch komplett intransparent, weil die Plattform außerdem noch relativ klein ist und eben ihren Sitz in China hat, wird das auch kaum gesellschaftlich kontrolliert oder diskutiert, ist aber gleichzeitig Blaupause für eine neue Generation sogenannter AI-zentrierter Apps. Apps also, die dem Nutzer eigentlich jede Kontrolle abnehmen und verstecken, und dafür soll dieser Ansatz dann aber auch genutzt werden für Lern-Apps, Dating-Apps, Jobsuche-Apps, so heißt es zumindest bei Algorithm. Diese App, wenn man die aufmacht, ist halt wirklich kurzweilig und unterhaltsam. Wenn man aber drüber nachdenkt, ist zumindest mein Fazit, ist sie aber auch sehr gruselig, weil hier halt zwei Sachen zusammenkommen. Einerseits diese perfekt reingewaschene, seichte Unterhaltung ohne Nachrichten oder Journalismus und andererseits komplette Intransparenz und Überwachung.
We're diving into the parts of the Mueller report that haven't received yet wide news media coverage.
Hier rauscht es. Mhm. Der nächste Ton, der unser nächstes Thema ja einleitet. Was haben Bach, der Mueller Report über US-Präsident Trumps mögliches Fehlverhalten und sogenanntes weißes Rauschen gemeinsam? Sind sie fälschlicherweise von automatisierten Systemen gesperrt worden? Und warum war das diese Woche Thema?
Genau, das ist passiert. Und es war diese Woche Thema, weil diese Systeme die Uploads auf Plattformen automatisch bewerten und dann gegebenenfalls sperren, ja ein Ausblick auf die neue EU-Gesetzgebung sind. Mit der Urheberrechtsrichtlinie der neuen ist ja ein Gesetz beschlossen worden, dass den Einsatz solcher Upload-Filter fast zwingend nach sich zieht. Und deswegen sind jetzt natürlich die bestehenden Systeme ganz genau in Beobachtung. Zum Beispiel war jetzt neulich beim Brand von Notre Dame, wurden Live-Videos als Fake News von 9/11 kategorisiert. Und eben dieser Mueller Report ist ein ganz besonders prägnantes Beispiel, weil da liegen überhaupt keine Urheberrechte drauf. Alles, was die US-Regierung veröffentlicht, ist gemeinfrei. Das kann also eigentlich gar nicht gesperrt werden. Trotzdem sind eben Uploads und Bearbeitungen davon auf der Plattform Script, das ist so eine Art YouTube für Texte, könnte man grob sagen, gesperrt worden. Die anderen Beispiele, die wir gerade gehört haben, stammen aus einem Artikel von Lorenz Moos bei Netzpolitik, der mal aus dem aktuellen Anlass eben die ganzen Fehlleistungen von Filtern zusammengestellt hat. Eine sehr schöne Zusammenfassung, die zeigt, was dem Netz blühen kann, wenn überall diese Filter dann kommen.
Ja, aber zum Schluss hast du auch noch mal eine erfreuliche Meldung für uns, glaube ich.
50 Millionen Förderung für den Standort, für Made in Germany. Es muss noch notifiziert werden, also ein bisschen Gemach mit dem Ministerium.
Läuft aber.
Läuft aber. Und von daher.
Und was Verkehrs- und digitaler Infrastrukturminister Andreas Scheuer da vor ein paar Wochen auf der Gala des Deutschen Computerspielpreises verkündete, lautet tatsächlich, jetzt ist die Förderung losgegangen, aber was sind die Details?
Also jetzt ist vor allen Dingen die erste Stufe der Förderung erstmal losgegangen. Die widmet sich erstmal an kleinere und mittlere Unternehmen und heißt offiziell die De Minimis Beihilfe zur Computerspieleentwicklung des Bundes und hat viele Beschränkungen. Es gibt höchstens 2000 Euro, man muss Eigenkapital haben und schon eine bereits funktionierende Firma. Das Spiel darf es noch nicht geben und es muss relativ schnell ein Prototyp oder eben ein ganzes Spiel fertiggestellt werden. Diese Rahmenbedingungen zielen erstmal auf eine sehr enge Nische, aber sind wie gesagt nur die erste Stufe und vor allem deshalb erfreut von der Branche begrüßt worden, weil es ein Signal ist, jetzt geht's los. Bin auch schon sehr gespannt, was die Ergebnisse sind. Die werden schnell zu sehen sein. Bis zum 30. November nächsten Jahres müssen die geförderten Projekte abgeschlossen sein. Dass es jetzt so schnell ging übrigens, aber die großen Förderungen noch dauern, das liegt daran, dass die Kleinförderungen nicht an die EU gemeldet werden müssen und die großen müssen eben diesen politischen Weg noch gehen.
Zusammengefasst, also wenn das Internet sauber gefiltert wird, dann werden wir wenigstens noch mal was zum Spielen haben.
Immerhin etwas.
Vielen Dank, Markus Richter, für diese Medien und Meinungen.
Wir kommen jetzt noch einmal zu Panacuzzo, diesem Franzosen, der unter dem Namen Naps Musik im Netz veröffentlicht.
Lines. Do you call this love?
Do you call this love?
see you smile.
Stay a while.
If this is your love, I don't want it at all. My grieving heart will suffer fools. If there's a once, love me dearly. I know the ones who hurt me most, oh, will always help me see more clearly. I wake up in the morning light with cloudy eyes and lipstick lights. Do you call this love?
Do you call this love?
I'm crying out to see your smile.
Stay a while.
This is your love. I don't want it at all.
Muss ich mal was richtig stellen. Das war nicht Naps, der Franzose, sondern das waren die Soul Surgeons hier mit ihrem Song Do You Call This Love? Ein Song, der auf der Compilation Ghost Citizens zu finden ist.
Breitbandbesprechung.
Seit dem 23. April gibt es zumindest in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien eine neue Podcast-App und die will mehr als die herkömmlichen Apps, die es so auf dem Markt gibt.
So wie bei vielen anderen Podcasts-Apps ist das Herunterladen von Luminary auch erstmal kostenlos, genauso wie das Hören von bekannten Podcasts. Soweit, so herkömmlich also. Teuer wird es erst, wenn man auf den eigenen Content von Luminary Zugriff haben will. Wer nämlich die selbst produzierten exklusiven Shows mit Promi-Hosts hören will, der muss $7,99 bezahlen.
Und das hat schon jetzt und könnte auch in Zukunft Konsequenzen für die Podcast-Welt haben. Welche? Darüber sprechen wir jetzt mit Sandro Schröder. Hallo.
Hallo.
Was ist denn die Wette von Luminary? Was ist das Geschäftsmodell? Auf was hoffen Sie?
Also Luminary ist ziemlich selbstbewusst angetreten und die haben versucht oder sie wollen das Netflix für Podcasts sein oder wollen es werden, so wie eigentlich auch viele andere Startups das vorher schon versucht haben. Aber die Vision von Luminary ist eben so wie die Kunden bei Netflix, die Serien quasi mit ihren Abos finanzieren und deswegen auch werbefrei gucken können. So will Luminary das auch bei den Podcasts und bei seinen Produktionen machen. Also es gibt keine Werbung. Das Ganze wird finanziert durch die HörerInnen und exklusiv kann man das dann hören in der Luminary-App. Und dabei versucht das Startup dann auch noch diesen interessanten Spagat, nämlich einerseits wollen die ihre Bezahlinhalte in ihrer eigenen App kuratieren und anzeigen und wollen aber zeitgleich auch eine ganz normale App für Podcasts sein. Also die Podcasts, die ich ganz normal überall hören kann, die soll es eben auch bei Luminary geben. Und was eben Luminary jetzt von den ganz vielen anderen Startups, die das versuchen, unterscheidet, ist, dass sie 100 Millionen
US-Dollar von Investoren bekommen haben für diese Vision. Und das ist eben ziemlich viel Geld noch in der Podcast-Welt. Und die App konnte sich deswegen auch leisten, wirklich extrem breitbeinig und aggressiv aufzutreten. Die konnten sich auch ein paar bekannte Podcast-Namen schon sichern, die jetzt eben nur bei Luminary zu hören sind.
Zum Beispiel?
Da sind zum Beispiel bekannte Podcasts wie Love and Radio, die vorher jahrelang offen und werbefinanziert für jeden frei zugänglich zu hören waren und die jetzt sozusagen hinter der Paywall von Luminary verschwinden, was mir persönlich total das Herz bricht. Dann gibt es auch noch Podcast-Promis, zum Beispiel viele Namen, die man aus dem US-Radio von NPR kennt, wie beispielsweise Adam Davidson und Guy Raz, die beide viele Fans haben. Dann gibt es auch echte Prominente, beispielsweise der Comedian Trevor Noah und die Autorin Lena Dunham, die sind jetzt auch bei Luminary mit eigenen Podcasts. Und das zeigt halt, dass Luminary versucht, mit diesen exklusiven Inhalten, mit den exklusiven Namen, die Leute in das Abo reinzulocken, so wie das eben auch Netflix und andere Streaming-Plattformen mit Videos schon machen.
Jetzt gerade also ist Luminary in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien im englischsprachigen Raum also gestartet. Wie sind denn die Reaktionen darauf?
Man muss ehrlich sagen, die sind ziemlich fatal gewesen diese Woche, was auch an vielen, vielen Fettnäpfchen lag, in die Luminary nicht nur irgendwie reingetreten ist, sondern eigentlich richtig reingesprungen ist. Das allererste große Fettnäpfchen war nämlich ein selbstbewusster Tweet, den Luminary verschickt hat. Da hieß es, Podcasts brauchen keine Werbung, was gerade im amerikanischen Markt wirklich eine sehr, sehr steile These ist, wo so viel werbefinanziert ist. Dann fing es an, dass die ersten Leute sich zurückgezogen haben. Die New York Times wollte nicht, dass ihr Podcast The Daily in Luminary gelistet wird und gehört werden kann. Und dann zogen andere nach. Dann kam das Podcast-Label Gimlet, das gesagt hat, unsere Podcasts sollen da nicht gelistet werden. Und dann auch die Podcasts, die mit der App Anchor gemacht werden, sind dort nicht zu hören. Also immer mehr Leute, die sich rausgezogen haben. Das Interessante ist, sowohl Gimlet als auch Anchor gehören mittlerweile Spotify, dem Streaming-Anbieter. Und deswegen ist das ziemlich delikat, weil eigentlich reagieren ja da keine Podcasts und keine Apps einzeln, sondern es sind am Ende eben Spotify, die da auf einen Konkurrenten reagieren. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass da ein Konflikt gerade entsteht in der Podcast-Welt.
Und das haben jetzt Medien wie beispielsweise auch das Online-Magazin The Verge schon als Beginn eines Podcast-Kriegs gewertet. Siehst du das auch so?
Ich finde Krieg ehrlich gesagt ein bisschen groß und ein bisschen heftig. Ich finde, ganz so extrem ist es gar nicht, weil ja viele Akteure sich dem Konflikt komplett entzogen haben. Sie sind sofort aufgetreten und haben gesagt, wir ziehen uns bei Luminary raus. Deswegen würde ich auch eher von einer Kneipenrangelei sprechen, die Luminary da angezettelt hat. Die sind sozusagen berauscht von ihrem Investorengeld in die Kneipe reingestolpert, wo sich alle seit Jahren treffen und die ganzen Podcasts schon Regeln haben, wie man sich da benimmt. Und Luminary ist da ziemlich laut und heftig reingegangen und hat sich halt daneben benommen, hat gesagt, ich weiß alles besser. Und dann ist Luminary eben halt höflich, aber sehr bestimmt aus der Kneipe rausgeflogen.
Schönes Bild. Was kann man denn jetzt am Start von Luminary ablesen? Was ist die Analyse?
Ich glaube, einerseits wird jetzt sehr spannend sein, ob Luminary das überlebt, also diese negative Presse, weil es gab eben noch mehr Fettnäpfchen. Dann hat Luminary angefangen, dass sie die Episodennotizen, also diese Links zu den Podcasts in ihrer App zerschossen haben, die kann man jetzt nicht mehr nutzen. Dann haben sie auch noch Umleitungen eingerichtet, sodass einige Podcaster gemerkt haben, sie können gar nicht so richtig nachvollziehen, wer hört ihren Podcast über Luminary. Auch das ein absolutes No-Go. Und deswegen gab es halt ziemlich heftige Reaktionen auf diese ganzen Fehltritte. Das zeigt für mich, einerseits gibt es nämlich da immer noch eine Gemeinschaft von Podcasts und aber auch von Hörern und einer freigewachsenen Landschaft, die ziemlich krass versucht, die Ideale des offenen und freien Internets da hochzuhalten, diese Hochburg-Podcast sicher zu halten vor den Plattformen. Es zeigt aber auch eben, dass Produzenten und Hörer da manchmal am selben Strang ziehen und auch tatsächlich solidarisch für diese schönen Ideale im freien Internet eintreten. Und ganz zum Schluss sieht man aber eben an der Reaktion von Spotify beispielsweise auch, wie empfindlich mittlerweile einige andere Akteure, die auch diese Ambitionen haben, reagieren. Wenn halt jemand kommt und Bezahlschranken in diesem Medium einziehen will, was bisher in der bisherigen Tradition immer frei zugänglich war.
Ist auf jeden Fall interessant, sich das weiter anzuschauen, wie sich das entwickelt. Danke, Sandro Schröder, für diese Einschätzung.
Gerne.
Kyra News. Als Star Trek-Fan sagt Ihnen dieser Name vielleicht etwas. Zu diesem Universum gehört die Dame nämlich. Bei uns auf der Erde ist sie allerdings eine Jazz-, Pop- und Soul-Kombo aus Frankreich, die mit ihren Instrumentals wahre Jazz-Feuerwerke abfeuert. Auch hier bei Poundbury, ebenfalls von der gerade eben schon erwähnten Ghost Citizens Compilation. Thank you.
Soziale Medien stehen ja schon eine Weile am Pranger. Der Attentäter von Christchurch, der wurde etwa durch sie radikalisiert und hat sie auch genutzt, um Bilder seiner Tat zu verbreiten. Und nach den Anschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka hat auch die Regierung dort soziale Medien gesperrt, um Falschinformationen zu stoppen.
Bleibt die Frage, ob die Idee globaler sozialer Plattformen damit endgültig gescheitert ist. Thomas Reintjes sucht nach Antworten.
Dass die Regierung von Sri Lanka Facebook und WhatsApp gesperrt hat, ist je nach Perspektive nachvollziehbar. Die Silicon Valley-Journalistin Kara Swisher sagte recht einleuchtend, wenn jemand Gift verbreitet, muss man das abstellen. Die Regierung von Sri Lanka hat vielleicht gewissermaßen aus Notwehr gehandelt. Sie hat die Macht über die Kommunikation im Land wieder an sich gerissen, die vor allem Facebook allmählich übernommen hatte.
They're dealing with an offshore entity that they've allowed to come in and colonize their social system with the communication infrastructure.
Sie haben es mit einer Institution in Übersee zu tun, der sie es erlaubt haben, ihre soziale Infrastruktur zu kolonisieren,
sagt der Journalismusprofessor Stephen Rees von der Universität von Texas. Rees kritisiert das Monopol von Facebook. Wenn die Plattform gesperrt wird, ist damit gleich ein Großteil der privaten Kommunikation in einem Land wie Sri Lanka gesperrt. Wobei fraglich ist, wie effektiv die Sperrung überhaupt ist.
Social media blocks, I think, don't work.
Sanjana Hattatur ist Medienwissenschaftler aus Sri Lanka. Er sagt, die Verbreitung von Missinformationen sei durch die Sperrung kaum zurückgegangen, während valide Informationen es durch die Sperrung viel schwerer hätten. Nachdem inzwischen klar ist, dass Behörden in Sri Lanka vor möglichen Anschlägen gewarnt wurden, sieht Sanjana Hattatur die anhaltende Facebook-Blockade als Vertuschungsmaßnahme.
Ich sage das klar und deutlich. Die Regierung hat versagt. Und jetzt versucht sie, das Ausmaß ihres Versagens durch die Social-Media-Blockade zu verbergen.
To mask the dimensions of just how bad it failed through the social media block.
Es ist eine Blockade, die nicht mehr der Sicherheit der Menschen dient, sondern sie davon abhält, ihre Enttäuschung und ihre Verärgerung über die Regierung auszudrücken.
Dennoch ist auch das Versagen von Facebook nicht von der Hand zu weisen. Oder vielmehr das Versagen der Idee hinter Facebook. Die Idee einer globalen Community, die überall auf der Welt nach denselben Regeln funktioniert, amerikanischen Regeln, und dieselben Ideale vertritt, kalifornische Ideale.
There is this sense of the global village that the internet might have been thought to make possible.
Man hat gedacht, das Internet könne die Idee von einem globalen Dorf wahr werden lassen. Das ist ja auch ein lohnendes Ziel. Über Grenzen hinweg kommunizieren, über eine gemeinsame Schnittstelle.
A very helpful technology to have, but at the same time we don't want to.
Aber Communities haben auch ihre eigene Geschichte. Und wie die globale Community mit ihnen interagiert, ist nicht immer vorhersehbar, so wie in Sri Lanka.
Stephen Rees sagt, globale Communities müssten mehr auf die Eigenheiten von lokalen Communities eingehen. Facebook versucht das bisher eher halbherzig. Erst nach dem Gewaltausbruch in Sri Lanka vor einem Jahr, als soziale Medien in noch größerem Stil gesperrt wurden, hat Facebook angefangen, Inhalte zu filtern. Jetzt gucken sich Menschen möglicherweise bedenkliche Posts aus Sri Lanka an. Die künstliche Intelligenz des Unternehmens versteht die Sprache Sinhala nicht. Sanjana Hatotua begrüßt den Einsatz von Moderatoren zwar, sagt aber auch,
ich glaube nicht, dass Social Media Unternehmen funktionieren können. Ich glaube nicht, dass 2,2 Milliarden Menschen auf einer einzigen Plattform von Mr. Zuckerberg oder Sheryl Sandberg vom Silicon Valley aus kontrolliert werden können. Ich glaube, wir brauchen einen kompletten Neustart und müssen das komplett neu denken.
Regulierung sieht er nicht als Lösung. Zumindest in Sri Lanka würde das sehr kritisch gesehen und als Möglichkeit der Regierung zum Machtmissbrauch. Aber auch im Westen wäre es wohl schwierig, sich auf Regeln zu einigen. Was Hate Speech ist, das sieht man zum Beispiel in Deutschland ganz anders als in den USA. Andererseits hat die EU mit der Datenschutzgrundverordnung gezeigt, dass sie Firmen wie Facebook durchaus regulieren kann. So steht am Ende ein neuer Gedanke im Raum. Vielleicht ist ein globales Netzwerk nur denkbar, wenn es sich jeder regionalen Community anpasst, in jedem Land etwas anders funktioniert, vor dem Hintergrund jeder einzelnen Kultur illegale oder unangemessene Inhalte verbirgt, ohne eine große Zensurmaschine zu sein. Dafür müsste Facebook sich allerdings tatsächlich neu erfinden.
Ja, das ist zwar nur schwer vorstellbar, aber sicher eine Utopie, an der man festhalten sollte.
Katja, das kommt jetzt ein bisschen unvermittelt, aber wir müssen noch mal kurz zu einem anderen Thema hier der Sendung zurückgehen.
Was denn?
Ja, Markus hat es ja vorhin erwähnt, TikTok, diese App. Das ist nämlich im Augenblick tatsächlich meine Lieblings-App, muss ich sagen. Das ist wirklich wahnsinnig. Man kann sich da so stundenlang drin verlieren, bin ja schon ein bisschen älter. Und das sind ja diese Videos, hauptsächlich Jugendliche, die da ja zu Musik und sowas so performen. Und
du guckst dir
das
ständig
an, oder was? Ich guck mir das an, ja. Ich musste mal ganz kurz, in meiner Timeline, da ploppt die ganze Zeit nämlich immer so ein russisches Lied auf. Ich musste das ganz kurz mal, ja. Und dann sind die da immer so. Und die tanzen dann so komisch verhalten dazu, machen so Zeichen. Es geht offensichtlich auch ums Trinken, weil sie immer sowas andeuten, so nach dem Motto, Wodka muss da getrunken werden und so. Ich könnte mich da tatsächlich stundenlang drin verlieren. Und
du verlierst dich da auch, ja, schon stundenlang.
Aber es ist, ich meine, ich verliere mich ja jetzt schon im Reden darüber tatsächlich, aber es ist wirklich für mich so ein Einblick in so eine Parallelwelt, von der ich gar nicht wusste, dass die existiert.
Und du findest das gut?
Ich finde das eigentlich gut und gleichzeitig ist es total inhaltsleer eigentlich. Mhm. Also es ist fast so ein bisschen voyeuristisch, ne? Weil es eben tatsächlich Jugendliche sind und gar nicht so meine Welt. Ja.
Na, dann kehren wir jetzt mal zu den richtigen Inhalten zurück, oder?
Na, was war denn dein Lieblingsthema der Sendung?
Ich fand es tatsächlich total spannend, was sich da auf dem Podcast-Markt tut. Also das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung. Also weil auf der einen Seite ist es natürlich begrüßenswert, dass es jetzt mal richtig viel Geld gibt, auch für Podcast-Macher. Und auf der anderen Seite finde ich das tatsächlich total problematisch, dass da einfach Podcasts, die frei verfügbar waren, so verschwinden und so einfach gekauft werden sozusagen, man sie nicht mehr hören kann. Also das finde ich schon irgendwie interessant, was da passiert.
Als das losging mit den Podcasts, ich hätte nie gedacht, dass da mal richtig Geld mitgemacht werden
überhaupt
würde.
Überhaupt nicht, gar nicht. Ja.
Wahnsinn. globaler Realismus als Vision für ein neues Theater, darum geht es hier gleich im Deutschlandfunk Kultur. Und ja, ein Gespräch zwischen Milo Rau und André Mumort.
Ja, das wird auf jeden Fall dann inhaltsschwer, würde ich mal denken. Hier jetzt nochmal Neps alias Panna Kuzzo, der sich in Apparat jetzt mal von seiner elektronischen Seite zeigt.